Am österreichischen Immobilienmarkt rumpelt es gerade gewaltig. 2023 wurden fast 30% weniger Wohnungen und Häuser verkauft als im Jahr davor. Zwar sind die Preise zuletzt erstmals seit Jahrzehnten wieder zurückgegangen, trotzdem können sich immer weniger Menschen eine Immobilie leisten.
Ja, also die Zinswende bei der EZB und auch die strengeren Standards bei der Kreditvergabe haben auf den Immobilienmärkten dazu geführt, dass die Preisrallye erstmal zum Ende gegangen ist.
Das sagt dazu der Chef der Statistik Austria, Tobias Thomas. Aber was bedeutet das konkret, wenn man sich jetzt eine Immobilie kaufen will? Ist gerade ein guter Zeitpunkt, um zuzuschlagen, oder sollte man lieber noch abwarten, bis auch die Kreditzinsen wieder nach unten gehen? Wir haben das für die heutige Folge einmal durchgespielt und kleiner Spoiler, viel günstiger wird's so schnell nicht.
Presse Play. Was wichtig wird.
Bei mir im Studio ist heute meine Kollegin Madeleine Stottmeier aus der Pressewirtschaftsredaktion. Hi Madeleine.
Hallo.
Madeleine, über viele, viele Jahre ist es jetzt eigentlich steil nach oben gegangen mit den Immobilienpreisen. Letztes Jahr gab es aber erstmals wieder ein Minus, also dass die Preise gesunken sind. Das hat die Statistik Austria Anfang der Woche präsentiert. Warum ist denn das so? Was heißt denn das jetzt?
Ja, das ist jetzt wirklich eine gute Frage, ob das jetzt eine große Kehrtwende ist oder ob die Immobilienpreise einfach nur eine Pause einlegen. Also wie du auch richtig gesagt hast, es ging quasi seit 2010 immer bergauf. Allein 2022 sind die Immobilienpreise über 12% gestiegen. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo sich das eigentlich so ein bisschen abkühlt. Und es hat natürlich vor allem damit zu tun, dass eben die Zinsen nicht mehr, also dass die Zinsen nicht mehr so günstig sind, also die Aufnahme für einen Immobilienkredit nicht mehr ganz so günstig ist. Und das hat natürlich einfach damit zu tun, dass die EZB das einfach quasi jetzt entschieden hat, die Kehrtwende, ja.
Und jetzt ist auch die Zahl der Immobilienkäufe stark zurückgegangen im vergangenen Jahr. Liegt das eben genau an diesen gestiegenen Zinsen?
Ja, genau. Also einerseits eben ist die Finanzierung einfach deutlich teurer geworden. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, muss ich deutlich mehr Kreditzinsen zahlen für die gleiche Summe, die ich einfach ein paar Jahre vorher noch gezahlt hätte. Andererseits ist es auch so, dass wenn man das über die lange Zeit anschaut, dass die Löhne sind eigentlich nicht mit der Inflation mitmarschiert. Zwar sind jetzt die jüngsten KV-Abschlüsse wieder deutlich angezogen, aber wenn man sich das anschaut, die Leistbarkeit war eigentlich nicht mehr so gegeben wie vielleicht die Jahre davor noch. Und das knallt jetzt alles so aufeinander auf dem Markt und die Leute müssen sich einfach ganz genau überlegen, ob sich das noch lohnt.
Wenn du sagst, die Löhne sind nicht so mitgestiegen, ist es überspitzt formuliert, wenn ich sage, man musste in den vergangenen Jahren eigentlich fast erben, um sich überhaupt die Anschubfinanzierung, einmal die Grundfinanzierung für eine Immobilie leisten zu können?
Ja, sicher. Also für bestimmte Immobilien stimmt das schon, weil wenn ich nicht ein bestimmtes Grundkapital habe, unendlich große Kreditbeträge wird nicht jeder bekommen, weil man ja einerseits auch aus der Vernunft heraus nicht zu viel von seinem monatlichen Einkommen für einen Kredit ausgeben sollte, sondern auch einfach, weil die Kreditvergabeordnung das so vorschreibt, dass nicht mehr als 40% des Haushaltseinkommen auf einen Kredit draufgehen darf. Und das kann natürlich dann auch jeder selbst entscheiden, wie sparsam oder unsparsam er sein möchte. Und es gibt da sicherlich auch viele Ausnahmen, wo diese Einordnung irgendwie kompletter Quatsch ist. Aber für die meisten Menschen stimmt das natürlich schon so, dass man sich nicht überheben sollte.
Diese 40%, die du gerade angesprochen hast, die sind Teil dieser KIM-Verordnung, die ja die relativ strenge Regulierung für, also quasi relativ strenge Regulierung für die Kreditvergaben darstellt. Da fällt zum Beispiel auch dazu, dass man mindestens 20% an Eigenkapital überhaupt stemmen muss können, damit man einen Kredit bekommt.
Ja, wenn man ganz genau sein will, sind es sogar 10%, okay. Aber man sollte halt nochmal 10% quasi für die ganzen Gebühren und Grundverbücherungen und Eintragegebühren und sowas mit dazu rechnen. Also allein der Kredit hätte man sogar 90% die Möglichkeit, Kredit aufzunehmen, aber besser ist halt eben mit 20% zu rechnen, weil eben diese ganzen anderen Sachen, die nicht in den Krediten mit einberechnet sind, dazu zählen.
Und das fällt natürlich vielen Menschen schwer, sich dann eine entsprechende Immobilie bei den aktuellen Preisen leisten zu können. Du, jetzt ein kleiner Blick in die Kristallkugel, wenn wir uns die aktuelle Marktsituation so anschauen. Wie geht's denn jetzt weiter mit den Immobilienpreisen? Gehen die noch weiter nach unten oder ist das jetzt wirklich nur eine kleine Delle und es wird dann wieder weiter nach oben marschieren, so wie wir das die letzten Jahre gekannt haben?
Ja, einerseits ist der Immobilienmarkt sehr fragmentiert, da gibt es unterschiedliche Entwicklungen, aber so prinzipiell kann man schon sagen, dass jetzt viele auf das zweite Halbjahr schauen, weil dann rechnen die meisten Bankanalysten und viele Immobilienexperten damit, dass die Europäische Zentralbank ihre Zinsen wieder senkt, was natürlich dann eine Kreditfinanzierung wieder günstiger machen würde. Gleichzeitig aber gibt es dann natürlich auch wieder diese Abhängigkeiten, weil wenn die Zinsen günstiger werden, könnte das auch ein Motivator sein, die Immobilienpreise wieder anzuheben.
Weil
die Nachfrage steigt und eben weil man sagt, naja, okay, die Finanzierung ist ja jetzt günstiger, das heißt, dann kann man dieses Loch, was da aufgegangen ist, quasi gleich wieder mit den teureren Immobilienpreisen stopfen. Und ich habe jetzt auch die ganze Diskussion mit Baukosten und so weiter und Angebot und so auch mal außen vor gelassen, um das jetzt nicht komplizierter zu machen, aber auch das spielt natürlich eigentlich eine Rolle.
Gleich geht's weiter. Davor gibt's hier noch ganz kurz Werbung.
Während Sie Ihre Zeit in diesen Podcast investieren, investieren wir unsere in Ihr Vermögen. Denn Ihre Zeit ist uns Gold wert. Vergolden Sie Ihre Zeit mit Shellhammer Capital, der stärksten Privatbank Österreichs. Alle Infos zum Zeitvergolden finden Sie auf www.shellhammercapital.at.
Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen durchspielen. Geben wir es vielleicht anhand eines ganz konkreten Beispiels durch. Sagen wir, ich will mir eine Wohnung kaufen. Sagen wir, ich kann vielleicht 100.000 an Eigenkapital irgendwie zusammenkratzen, wenn meine Eltern nett sind zu mir. Wenn ich jetzt mir diese KIM-Kriterien, die wir vorhin genannt haben, anschaue und ich gehe jetzt von diesen 20% aus, dann könnte ich mir oder würde ich wahrscheinlich einen Kredit bekommen für eine Wohnung um die 500.000 Euro maximal, muss man sagen. Da würde ich jetzt in Wien, in der Innenstadt oder in einem relativ zentralen Bezirk wahrscheinlich eine 60 bis, ja, wenn ich Glück habe, 70 Quadratmeter Wohnung im Eigentum bekommen. Würdest du mir raten, jetzt zur aktuellen Marktsituation bei so einem Angebot oder bei so einer Wohnung zuzuschlagen oder wäre es sinnvoll, vielleicht doch noch ein bisschen abzuwarten, bis die Zinsen auch wieder weiter nach unten gehen?
Ich glaube, dass die Marktsituation genau jetzt tatsächlich eine recht spannende ist, weil eben doch lange jetzt so eine Warteposition war zwischen Verkäufern und Käufern und die Verkäufer, glaube ich, jetzt schon behandlungsbereit sind oder sein müssen, wenn sie nicht komplett auf ihrer Immobilie sitzen bleiben wollen. Aber prinzipiell, wenn man jetzt zum Beispiel dein Beispiel nimmt, du hast 100.000 Euro und das heißt, du brauchst mindestens 400.000 Euro Kredit. Da haben wir jetzt wieder das darf man immer nie vergessen, deswegen sage ich das immer dazu, diese Grundbücher-Eintragungsgebühr, Bearbeitungsgebühr, das sind auch nochmal Tausende von Euro, die dazukommen insgesamt als Paket, die darf man nicht vergessen. Wir lassen das jetzt mal außen vor. Du nimmst einen Kredit für 400.000 Euro und du bist noch recht jung, das heißt, du kannst noch 35 Jahre, kriegst du eine Laufzeit für 35 Jahre, was wahrscheinlich zu empfehlen wäre. Und dann kannst du dich entscheiden zwischen variabel und fix. Und sagen wir mal, in dem derzeitigen Umfeld bekommst du zum Beispiel eben 35 Jahre vielleicht zwischen 3,4 und 5% einen Kredit. Und wenn man das jetzt
Das wäre jetzt eine fixe Kredithöhe.
Variabel wäre schon ein bisschen höher. Mhm. Also variabel wären dann zum Beispiel 4,8 oder sowas. Je nachdem auch, wie lange du was fix anlegst. Also zum Beispiel fix könntest du 5 Jahre zum Beispiel auf 3,3 oder 3,4 machen oder auf, wenn du 10 Jahre fix machst, kriegst du dann vielleicht 3,3%. Da gibt es unterschiedliche Angebote, aber in der Spanne bewegen wir uns ungefähr. Du kannst es natürlich auch auf 25 Jahre fix zurren. Und es kommt natürlich drauf an, ob du glaubst, dass die Zinsen stark wieder zurückgehen und ob du gewillt bist, ein Risiko in Kauf zu nehmen, dass die Zinsen stark wieder steigen. Mhm. Weil je nachdem wird dann praktisch deine monatliche Zahlung natürlich höher.
Das war ja auch das Risiko, das in der aktuellen Situation viele genommen haben und jetzt auch in der Rückzahlung überfordert, muss man dazu sagen.
Genau, genau. Da hat es einige doch kalt erwischt, muss man einfach so sagen, die nicht rechtzeitig umgeschichtet haben. Also man kann die natürlich auch wieder umwandeln lassen und sollte sich damit auch schon dann, wenn man einen variablen Zins nimmt, sollte man sich auch generell dann wirklich regelmäßig damit beschäftigen, ob das dann immer noch aktuell die sinnvollste Entscheidung ist. Mhm. Wahrscheinlich beim Fixen auch, aber ich besonders beim Variablen.
Klar, und diese jetzt 3,5 bis um die 5%, das klingt jetzt aufs erste Mal eher viel, aber wir vergleichen das jetzt immer mit dieser jahrelangen Niedrigzinsphase.
Ja.
Im historischen Vergleich ist das trotzdem eigentlich noch eine leistbare Zinshöhe.
Im historischen Vergleich, also ich glaube, unsere Großeltern oder Eltern, die vielleicht in den 90ern sich mit sowas beschäftigt haben, die können darüber nur lachen. Da gab es deutlich höhere Zinsen. Natürlich war auch generell, das will ich auch nicht vergessen, das Verhältnis zwischen Einkommen und Zinsen und Häuserpreisen war auch einfach noch ein bisschen ein günstigeres. Das darf man auch manchmal nicht vergessen. Also es gab unterschiedliche Phasen in den letzten Jahrzehnten, wo es mal leichter und mal schwieriger war, einfach sich Immobilien leisten zu können.
Mhm.
Aber vielleicht noch ganz kurz, um dieses Rechenbeispiel fertig zu machen. Du musst dann schon mit einer monatlichen Rate, also mit einer Monatsrate zwischen 2000 und 1700 Euro rechnen. Und für einen Haushalt, der vielleicht zwei gute Einkommen hat, ist das sicherlich machbar. Aber für einen allein, da weiß ich jetzt nicht, kommt darauf an, wie viel derjenige verdient. Aber da würde ich schon von ausgehen, dass das dann teilweise schon über die 40% geht. Das heißt, den Kredit bekommst du dann allein nicht.
Okay, puh, das ist dann doch deutlich mehr, als ich jetzt Miete zahle.
Jetzt bist du schockiert und überlegst dir, ob sich das noch ausgeht mit deiner Wohnung,
okay,
richtig? Habe ich dich jetzt enttäuscht?
Ich sage den Wohnungskauf ab. Danke, Madeleine.
Nein, aber also vielleicht auch nochmal ganz kurz, man muss sich das wirklich gut durchrechnen und ich würde da einfach jedem empfehlen, auch einfach mal seine Summen in so einen Kreditrechner zu geben und zu schauen, wie viel macht es dann tatsächlich aus. Und hier möchte ich dich jetzt aber nicht vom Kaufen unbedingt abraten, weil egal, was du dann damit machen möchtest. Manche glauben ja, sie können dann die Wohnung weitervermieten und damit steinreich werden. In den meisten Fällen, in dem derzeitigen Umfeld, ist die Immobilie eher ein Investment für lange. Also, dass du praktisch, wenn du dann in der Pension bist, entweder einen Ort hast, wo du sehr, sehr günstig leben kannst, einfach weil du nur noch die Betriebskosten zu zahlen hast, oder was du zur Not sogar verkaufen kannst, um möglichst viel Kapital zu haben und damit halt rechnest, dass die Immobilienpreise weiter steigen werden und das mehr wert sein wird. Und das wird es wahrscheinlich auch. Aber für diejenigen, die während ihrer Lebenszeit ein Einkommen nur aus einer Immobilie heraus erwirtschaften wollen und jetzt kaufen, wird es, glaube ich, eher schwierig.
Also man könnte wahrscheinlich damit nur einen Teil der Kreditrate zurückzahlen. Ein wesentlicher Unterschied ist ja auch, ob Neubau oder Altbau.
Richtig.
Neubau ist ja natürlich am freien Markt, den kann man auch höher vermieten, wenn man sich jetzt nicht entscheidet, selbst darin zu wohnen. Beim Altbau sind die Regularien ja deutlich strenger. Also sprich, da kann ich bei weitem nicht so viel reinholen dann auch als Mieterlöse.
Also das haben jetzt auch in den Zahlen der Statistik Austria gesehen, ist, dass beim Neubau die Preise eigentlich relativ stabil geblieben sind und beim Altbau sind sie stark zurückgegangen. Das hat natürlich aber auch damit zu tun, eben an die Klimaanforderungen und auch immer noch an der Ungewissheit, was jetzt nur mit den Gasthermen passiert, die ja auch eventuell ausgebaut werden müssen. Und das muss man als Käufer dann natürlich alles mit einberechnen, da kommen Kosten auf einen zu, die jetzt beim Neubau erstmal nicht belasten würden. Und was ich aber auch noch dazu sagen möchte, ist, dass es eben beim Neubau gab es einfach im vergangenen Jahr auch einfach viel, viel weniger Transaktionen. Das heißt, die Zahlen, die wir jetzt haben, die sagen, oh, die Preise sind stabil geblieben, die basieren auf sehr wenigen Abschlüssen. Und das heißt, wir wissen eigentlich weniger konkret als wie beim Altbau, wie stark die Preise wirklich sind. Das muss man immer wieder mit berechnen oder mit einkalkulieren.
Das heißt, es gibt eine gewisse Schwankungsbreite.
Es gibt einfach bestimmte Schwankungen und man merkt einfach, da ist ganz viel Unsicherheit im Markt derzeit. Und auch beim Neubau, wie gesagt, je höher die Preise, desto mehr muss man sich überlegen, was will ich eigentlich mit dieser Immobilie machen? Will ich selbst drin wohnen? ist es für mich eine Investition, weil ich hoffe, dass die Immobilienpreise wieder steigen und in 10 Jahren verkaufe ich das dann wieder? Oder ist es einfach wirklich eine Investition in mein Erbe, dass meine Kinder mal etwas haben, wo sie dann günstig drin wohnen können?
Und Madeleine, es ist ja die vergangenen Jahre extrem viel gebaut worden eigentlich, aber auch ziemlich am Markt vorbei, muss man sagen, oder? Es wurden viele, viele teils qualitativ nicht wahnsinnig hochwertige Boxen hingestellt oder Wohnungen für Pärchen im Optimalfall, aber oft am Bedarf irgendwie, dem Bedarf nicht wirklich entsprechend. Auch das treibt die Preise natürlich ein bisschen nach oben, oder?
Also das, ich muss sagen, dass da gibt's irgendwie nicht so super Daten zu, aber das, was, und zur Qualität kann ich auch nichts sagen, aber was schon auffällt, ist, dass man sich einfach auf so ein bisschen auf ein Luxussegment lange konzentriert hat, wo man Wohnungen gebaut hat, weil dort die Margen einfach am besten sind. Ja, wenn ich halt kleine, günstige Familienwohnungen baue, ist die Marge nicht so groß, wie wenn ich mich darauf fokussiere, auf ein 2-Pärchen-Haushaltseinkommen, die keine Kinder haben und einfach eine schöne, große Wohnung für sich zu zweit haben mit einem Homeoffice drin. Ja, natürlich ist das eine andere Zielgruppe und die können sich es aber dann auch aussuchen, wo sie dann tatsächlich wohnen wollen. Klar, dass da die meiste Kohle drin ist. Und wenn wir jetzt über Bedarf reden, und das ist nicht ohne Grund im Wahlkampf ein großes Thema, dann muss man schon sagen, das muss einfach ein besseres Angebot geschaffen werden. Wenn wir die, vor allem diese Abhängigkeiten aus Zinsen und Einkommen, dass sich das immer wieder überholt quasi, dass sich das immer wieder bedingt und quasi dieser Wettlauf einfach nie gestoppt wird, dann muss man einfach ein größeres Angebot schaffen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was die Baubranche auch ein bisschen gefordert hat und auch die Politik ja auch anscheinend einsieht. Und es reicht nicht irgendwie, das zu überregulieren. Also was jetzt in den letzten Jahren ja gemacht wurde, ist, sobald irgendwo ein neues Gebäude gebaut werden soll oder ein Projekt gebaut werden soll, wird so und so viel gewidmet an Handel, so und so viel gewidmet an gemeinnützig. Und man muss schon noch schauen, lohnt sich das noch für den Bauträger, da überhaupt noch was zu bauen? Also irgendwo müssen die ja auch von was leben. Und dadurch, dass die Baukosten einfach so hoch waren, ging es einfach in der letzten Zeit sich nicht mehr wirklich aus.
Schauen wir noch einmal zurück auf mein Beispiel. Du hast mich jetzt doch ein bisschen verunsichert, dass die Marktlage irgendwie ja doch nicht eindeutig was hergibt, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, in eine Wohnung in der Stadt zu investieren. Ehrlich gesagt weiß ich ja gar nicht, wie lange ich überhaupt in Wien bleiben will. Ich bin Oberösterreicher. Wenn man irgendwie auf die nicht vorhandene Familienplanung schaut, vielleicht zieht es mich doch irgendwann wieder mal zurück aufs Land. Wenn wir uns jetzt diese aktuelle Marktsituation genauer anschauen, wäre es denn gerade sinnvoll für mich zum Beispiel wieder zurückzugehen aufs Land, nach Oberösterreich und dort ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen? Also vorausgesetzt, ich kann es mir leisten natürlich.
Ja, also du kannst schon mal froh sein, dass du keine Salzburgerin bist. Ich sag's dir, da ist teurer. Ja. Also Tirol und Vorarlberg zählen da auch mit in die Kategorie. Oberösterreich ist sehr spannend, weil das Bundesland gehört zu den Bundesländern, die eigentlich recht günstig waren. Aber Oberösterreich war das teuerste Bundesland quasi von den günstigsten, also wie zum Beispiel Kärnten, Burgenland, Steiermark. Und da war jetzt im vergangenen Jahr der Preisrückgang am stärksten, mit am stärksten jetzt Wien mal ausgelassen. Das heißt, Oberösterreich sind die Wohnungspreise um -7% gesunken und die Häuserpreise um -4,4. Und das ist jetzt so, wenn man das mit den anderen Bundesländern vergleicht, wo dann teilweise, zum Beispiel in Kärnten sind die Häuserpreise noch ein bisschen gestiegen, in Kärnten und dann die Wohnungspreise auch wieder ein bisschen gesunken. Aber je nachdem, was man sich anschauen muss, ist, von welcher Ausgangslage geht man her, ja? Also, und da ist Oberösterreich schon spannend, weil die Wohnungen und Häuser waren nicht so teuer wie zum Beispiel in Wien oder Salzburg. Aber trotzdem gibt es da so einen starken Einbruch. Und meiner Meinung nach hat das viel mit der Leistbarkeit zu tun. Weil dort würde ich sagen, da sind eben nicht so viele Investoren drin, die jetzt irgendwie auf Touristen und Zweitwohnsitze und irgendwie externe Investoren und reiche Leute hoffen, sondern das sind halt echte Menschen, die selbst in der Immobilie leben wollen.
Die ehrlichen Arbeiter.
Also ja, natürlich.
Industriebundesland, oder? Also natürlich. Große Industriebetriebe und wirklich viele, viele Arbeiterinnen und Arbeiter.
Und auf die sollte sich die Wohnpolitik auch konzentrieren. Und genau da sieht man nämlich ganz besonders gut, dass die Leistbarkeit nicht mehr in dem Sinne gegeben war. Wenn die Leute nicht mehr das verdienen, um sich eine Wohnung zu leisten, ob Zinsen hin oder her, dann sind die Wohnungen einfach zu teuer und dann muss der Preis zurückkommen.
Hm. Du, wenn ich ehrlich bin, würde ich mir am liebsten ein eigenes Haus irgendwann einmal bauen. Sagen wir mal, ich habe einen Grund, ich habe eine grüne Wiese, wo ich ein Haus hinsetzen kann. Die Baukosten, du hast das vorhin angesprochen, sind momentan extrem hoch. Gleichzeitig hat die Bundesregierung kürzlich ihr Wohn- und Baupaket präsentiert, das da schon gewisse Erleichterungen bringen soll. Unter diesen Voraussetzungen sinnvoll, jetzt möglichst bald zu bauen oder doch lieber noch ein paar Jahre warten?
Auch wieder super Frage. Ich will nur ganz kurz konkretisieren. Die Baukosten sind eigentlich nicht mehr ganz so hoch wie während der Pandemie. Das Problem ist bloß, dass eben jetzt die Lohnkosten so stark gestiegen sind, dass sich das irgendwie wieder fast ausgleicht. Aber ja, bauen, ich glaube, das könnte jetzt tatsächlich attraktiv sein, vor allem, wenn man halt eh auch diese Zuschüsse jetzt bekommt. Also wenn das jetzt wirklich alles so kommt, wie, also wenn das jetzt wirklich durch den Nationalrat geht, dann sollte man die Chance vielleicht nutzen. Also da gibt es offenbar gute Treiber für sowas, ja.
Mhm. Gleichzeitig versucht ja auch die Regierung Baugrund, also gerade Stichwort Flächenversiegelung, einzuschränken. Madeleine, nach unserem Gespräch jetzt muss ich mir das Ganze noch einmal überlegen. Ich werde dich wissen lassen, wann und wo und wie und so und welche
Preise. Ich werde dann zur Einweihungsfeier eingeladen werden.
Du bist auf jeden Fall eingeladen. Ich freue mich auf dein Einstandsgeschenk. Liebe Madeleine, danke dir für das Gespräch.
Gern.
Lassen doch auch Sie uns gerne wissen, wie Sie es gerade mit Kaufen, Bauen oder Sanieren halten. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften an podcast@diepresse.com. Die jüngsten Analysen der eben gehörten Madeleine Stottmeier verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Online auf diepresse.com bleiben Sie auch in Zukunft am Laufenden und natürlich auch in unserer gedruckten Zeitung. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Und bevor wir hier Schluss machen, hat meine Kollegin Anna Wallner noch einen besonderen Tipp für Sie.
Die Kleine Zeitung veranstaltet sehr bald am Samstag, den 13. April, die zweite Auflage ihres Podcast-Festivals im Grazer Schauspielhaus. Dabei sind unter anderem die Schauspieler Manuel Rubey und Simon Schwarz mit ihrem Podcast, Thomas Tschick und Thomas Maurer vom Podcast Maurer und Tschick, Barbara Haas vom Podcast Fair and Female. Bei ihr wird Comedian Julia Brandner auf der Bühne zu Gast sein. Ja, und mich freut's besonders, dass auch wir diesmal dabei sind. Also mit diesem Podcast, den Sie gerade hören. Und ich habe mir zum Live-Recording eine ganz besondere Person eingeladen, nämlich die Frau Doktor, Frau Dr. Anneliese Rohrer. Sie ist die Kolumnistin der Presse, außerdem Politikanalystin der Nation und seit kurzem auch Politerklärerin auf Social Media, nämlich auf den Kanälen der Presse auf Instagram und YouTube. Ja, und es gibt noch Tickets für das Podcast-Festival, das am 13. April von 14.30 Uhr bis ca. 20 Uhr stattfinden wird. Aber wir verlosen hier im Podcast auch 3x2 Gratis-Tickets an Sie. Und zwar, wenn Sie uns verraten, warum Sie unseren Podcast mögen und welche Folge Ihre liebste war bisher. Am besten, Sie senden uns Ihre Antwort an podcast@diepresse.com und wir ermitteln dann unter den Einsendungen bis zum 8. April die 3 GewinnerInnen. Mehr Informationen zum kleinen Podcast-Festival finden Sie außerdem in den Shownotes dieser Folge. Mein Name ist Anna Wallner. Machen Sie es gut.